Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen an diesem Ewigkeitssonntag fällt es ja manches Mal nicht so richtig leicht, die Dinge auseinanderzuhalten. Also was ist zeitlich und was ist ewiglich? Und wenn wir so ein Lied zum Beispiel singen, dann sind wir total auf der Zeitschiene. Und Friedrich Hiller, der Liederdichter, dichtet hier etwas aus einem Zeitverständnis heraus. Das heißt, wir gehen auf etwas zu, ganz zeitlich, die Uhr tickt, bis eben der Herr wiederkommt. Und auch das, was dann kommt, ist ein herrlich Leben. Das ist so wie Schlaraffenland, was auch immer. Ich will das jetzt nicht in irgendwelcher Form lächerlich machen, ich will nur darauf hinweisen, wir können gar nicht anders als in irgendeiner Form gegenständlich und zeitlich denken. Und wir meinen, wenn wir solche Sonntage feiern, auch Antworten zu bekommen auf die Fragen, die mit diesen ganzen mysteriösen Dingen wie der Ewigkeit zusammenhängen. Und wir meinen vielleicht auch, wenn wir in die Bibel schauen, Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, und wir bekommen sie. Es wäre uns und es ist uns ja dann auch geholfen, wenn wir die Bibel lesen und sie richtig verstehen. Wir bekommen also Antworten auf Lebensfragen. Und es ist schon viel, wenn man eine Frage hat, dass man eine Antwort bekommt. Wir sind jetzt hier natürlich nicht in irgendeinem Quiz, wo der Moderator eine Frage stellt und dann dürfen die KandidatInnen irgendwelche Antworten geben, vielleicht eine aus vieren, die richtig ist. Wir sind auch nicht bei Google im Gottesdienst, wo man eine Frage eingibt, womöglich, oder bei irgendeiner KI und dann nachher eine Antwort bekommt, die generiert wird und die hoffentlich richtig ist, weil sie nämlich auf Fakten beruft, sondern wir sind hier im Gottesdienst. Ich möchte an diesem Ewigkeitssonntag eine alte Weisheit der Erzählkunst vorbringen. An dieser Stelle, ganz zu Beginn meiner kleinen Ausführungen heute Morgen, eine alte Weisheit der Erzählkunst. Als Anstoß, gleich zu Beginn. Erzählen, so meine ich, stellt im besten Fall mehr Fragen, als dass Antworten gegeben werden. Wenn etwas erzählt wird, eine gute Geschichte, dann kommen uns mehr Fragen, als dass wir Antworten bekommen. Und die Bibel ist nun eine Erzählung in verschiedenster Art. Wir haben ja unterschiedliche Quellen, wir haben unterschiedliche Autoren, wir haben viele Jahrhunderte, alles vereint in einem Buch. Und ich glaube, Gottes Geist stellt in dieser Büchersammlung, die wir Heilige Schrift nennen, eine Menge Fragen. Also wir werden befragt, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Aber es ist dann eine Frage des Glaubens, eine Frage der Erwartung, dass ich auch befragt werde. Und ich empfinde es bis heute als ein riesengroßes Vorrecht, eine fragwürdige Person zu sein. Also im richtigen Sinne, fragwürdig zu sein. Wir sind es würdig, dass wir gefragt werden. Manchmal sind wir auch ein bisschen fragwürdig, ich weiß. Aber letztendlich geht es doch darum, dass man uns zutraut, mit Fragen auch umgehen zu können, dass wir nämlich Antworten finden, dass wir uns in diesen Fragenkreis hineinlassen, über den Fragen ins Grübeln kommen, dass wir Antworten suchen. Und bekanntlich ist ja denen verheißen, dass sie finden sollen, die suchen. Bin gespannt. In diesem Sinne machen wir uns heute Morgen auf die Suche, lassen uns befragen. Ob wir Antworten finden, weiß ich natürlich nicht. Ich kenne ja unsere Fragen auch nicht. Und ich weiß nicht genau, welche Fragen heute Morgen so aufploppen. Ewigkeitssonntag. Ewigkeit. Ewig, das meint, so wie es meistens ja verstanden wird, ohne Anfang und ohne Ende. Ewig, dann kann man eigentlich nur davon sprechen, dass einer ewig ist, nämlich Gott selbst. Nur er selbst, der Unerschaffene, der Nie Endende, wenn wir in diesen Kategorien denken. Ewig ist eigentlich doch nur Gott. Dagegen Menschen und Tiere und auch ganze Gestirne und das Universum, Zeit und Raum, alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Irgendwann ist alles zu Ende, dann ist Schluss. Echt Schluss. Ehe denn die Berge wurden, und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, so im Psalm 90. Ehe alles wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir kennen das. Und dagegen steht im gleichen Psalm, du lässt die Menschen dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, sie sind wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, am Morgen blüht und sprost und des Abends verwelkt und verdorrt. Und die Quintessenz aus dem Ganzen, auch aus diesem Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es könnte klarer die Unterscheidung nicht sein. Gott, der Ewige, der Mensch und mit ihm alles andere, was in dieser Schöpfung, in dieser Welt, in diesem Universum ist, vergänglich, zeitlich, mit Anfang und Ende. Selbst die Berge sind nicht ewig. Und wer schon mal in wirklich großen Bergmassiven war oder gewandert ist, der hat manchmal so dieses Gefühl von dieser zeitlosen Ewigkeit, ja, aber alles nur Illusion. Nichts davon ist ewig. Es ist der Apostel Paulus, der versucht, der jungen Gemeinde in Philippi bei diesen ganzen Dingen ein bisschen tröstlich unter die Arme zu greifen. Er sagt im Philipperbrief, Kapitel 4, mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unser Vater, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Abhilfe unseres zeitlichen Mangels, möchte ich mal so sagen, geschieht aus der Ewigkeit. Ist doch schön, oder? Die Zeit hat ihre Mängel überall, aber eine Abhilfe empfangen wir überzeitlich. Aber was heißt das? Der Mangel ist ja augenscheinlich groß. Ich merke das auch an allen Ecken und Enden. Die Löcher in unseren zeitlichen Kleidern sind eklatant und kaum zu flicken. Und das wäre ja schon eine dieser Fragen, wenn der Geist Gottes uns fragen würde heute Morgen, was ist denn dein Mangel? Was ist dein Mangel? Wo sind deine Löcher? Wo ist dein Kleid zerrissen, dein Mantel? Oder wo bemühst du dich auch irgendwie verbissen, das gute Stück zusammenzuhalten? Das machen wir auch sehr oft und sehr gerne. Irgendwie beschämt die Löcher kaschieren in unserem Mantel des Lebens. Oder anders gefragt könnte ich auch sagen, traust du dich vielleicht einfach mal hier in Fetzen herumzugehen? Nein, natürlich trauen wir uns das nicht. Ich habe mir übrigens in dem Fall gedacht, diese Fetzen-Jeans, die Jeans mit Löchern, die hat, glaube ich, heute Morgen hier niemand von uns an, oder? Aber das ist ja ein Modetrend, war einer und ist durchaus auch noch. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, dass man einfach mal zugibt, ja, aber ist es nicht so? Laufen wir nicht alle in Fetzen herum? Ist dieser Used-Look, dieser Gebraucht-Look, nicht eigentlich normal und für jeden, ja, es ist so. Wir rennen nur in Fetzen herum. Oder ist es eines deiner großen Besorgnisse, es muss möglichst immer alles glatt gebügelt sein und ordentlich aussehen. Wenigstens aussehen sollte man ja wenigstens, meistens, häufig, hoffentlich gut. Irgendwann werden wir ja übrigens auch mal mit unvergänglichen weißen Kleidern angetan, oder? Und bis dahin sollte bei unseren zeitlichen Wesen doch möglichst alles ordentlich sein. Mangel abhelfen, das heißt dann ordentlich? Ich weiß nicht, ich lasse mich befragen heute Morgen, ob ich nicht in meiner Kirche viel zu oft glatt gebügelt bin und meine Kirche mit mir. Ob über diesem Glattgebügelten nicht auch manches Mal das Langweilige einzieht, das Spießige und wie oft ich auch spießig selber gewesen bin, obwohl ich das nie sein wollte. Ich verspüre auch in unserem Veränderungsprozess, den wir so schön neudeutsch Change nennen, eine ungeheure Spannung zwischen diesem Wunsch nach einer neuen Ordnung, der scheinbaren Notwendigkeit auch von neuen Strukturen und der Sehnsucht, einfach mal ein bisschen verrückt sein zu dürfen. ist eine Spannung da drin. Man kann sich's dann aber doch nicht so richtig zugestehen, verrückt zu sein. Man kann sich's eigentlich auch nicht so richtig zugestehen, dass wir eigentlich eine Kirche in Fetzen sind, nicht mehr. Eine mangelhafte Kirche, die in all ihrem Mangel versucht, Menschen zu begegnen, mit diesem Evangelium der guten Botschaft Gottes ihnen zu begegnen, aber trotzdem doch auch nichts in der Hand haben. Mängel ohne Ende. Nein, wir sind dann doch Kirche in Begegnung glatt gebügelt. Menschen in Begegnung, bring and share, selbst dieser neue Claim, dieses Motto, wird schon wieder intellektuell eingehaust, hin und her gewendet, was das denn eigentlich bedeuten soll, als wüssten wir es nicht. Wir meinen noch, das eine oder andere Seminar darüber halten zu müssen. Letztens bin ich wieder eingeladen worden zu so einer Art philosophisch-theologischem Arbeitskreis über diesem ganzen Thema. Dabei möchte ich manchmal nur schreien und sagen, meine Güte, es ist doch alles so einfach. Schafft doch einfach Räume der Begegnung. Macht's doch. Macht doch einfach. Wir wissen doch alles. Was wollen wir denn noch bereden? Seid vielleicht einfach ehrlich, was euren eigenen Mangel angeht. Dann werdet ihr etwas von dem verstehen, was auch der Mangel von Menschen um euch herum ist. Aber nur, wenn ihr euren eigenen Mangel auch sehen könnt. Niemand ist doch anders als der andere. Wir sind doch alle Mängelwesen. Die Risse in der Garderobe sind überall gleich. Man kann auf den roten Teppich bei der Oscarverleihung schauen oder in den Gottesdienst, wenn jemand zum Abendmahl kommt, oder in Stuttgart auf der Königstraße einen Menschen treffen, der auf dem kalten Pflaster sitzt und kein Obdach hat. Der Mangel ist überall gleich. Ob du einen Schlips trägst, wie ich heute Morgen, oder vielleicht nur ein abgerissenes T-Shirt anhast. Die Frage, die ich hören will, wo ist euer Mangel? Und die andere? Wie kannst du ihm abhelfen? Und ich will glauben, dass der Ewige uns nicht in Ruhe lässt mit dem Anspruch, der in einer wundersamen Erzählung im Neuen Testament uns immer und immer wieder unterstrichen wird. Und diese Frage heißt, und dieser Anspruch heißt, wie gebt ihr ihnen zu essen? Gebt ihr ihnen zu essen? Und die Leute an Jesu Seite beklagen, aber wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische und es sind doch so viele und wegschicken kann man sie auch nicht und zu kaufen gibt's auch nichts überhaupt, alles so öde hier. Und du hast uns mit deiner langen Predigt bis den Abend jetzt auch ziemlich reingerissen, Jesus. Irgendwann überziehst du, irgendwie überziehst du ja immer. Du kommst nicht, wenn wir sagen, jetzt müsste er doch kommen. Du schläfst, wenn wir rudern. Und du erzählst ständig so uneindeutige Sachen. Wenn wir Klartext brauchen, bist du nicht im Klartext. Du hast keine Uhr, Jesus. Du weigerst dich, einen Kalender zu führen. Du gehst morgens aus dem Haus, ohne zu wissen, wo du am Abend deinen Kopf hinlegen wirst. Und du lässt uns mit der Frage im Regen stehen, wie füllen wir diesen Mangel aus? Mangel, unser Mangel, der Mangel einer ganzen Welt, der Mangel der Leute um uns herum. Warum sollen wir uns nach der Decke strecken? Es wäre so viel einfacher zu resignieren. Und dann ist da dieser Moment, wo die Zeit wie beim Abendmahl von der Ewigkeit überkleidet wird. Und wo Jesus sagt, bringt halt, was ihr habt. Und es wird dann klar, es geht überhaupt nirgendwo um die Zukunft. Nirgendwo geht es darum, ob Ewigkeit jenseits unserer Zeit liegt. Es geht immer um die Gegenwart, ums Hier und Jetzt. Bringt jetzt, was ihr habt. Jetzt ist Ewigkeit. Und übrigens, in all dieser Gegenwart, also in deiner und in meiner, genau darin ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn eigentlich heißt es gar nicht so, wie es da steht, sondern es heißt, er wird Gott bleiben von einem Zeitalter ins andere. Das heißt, wenn sich die Zeitalter auch ändern, und die haben sich ja geändert in der Weltgeschichte und in der Menschheitsgeschichte, dann bleibt er an unserer Seite von einem Zeitalter ins andere Zeitalter, von einem Äon ins andere Äon oder meinetwegen auch hebräisch gesprochen von einem Olam bis ins andere Olam. Da geht es nicht um eine Überzeitlichkeit, sondern es geht darum, dass die Zeiten sich ändern, die Moden sich ändern, die zerrissenen Jeans übermorgen schon nicht mehr up-to-date sind, aber dafür irgendetwas anderes. Aber völlig egal, Gott bleibt von Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter. Menschenreiche stehen auf und vergehen, Gottes Geist ist in jedem Augenblick derselbe, aber auch der Neue. Und er wird neu in dir und in mir. Darin ereignet sich dann die Ewigkeit. Deswegen können wir auch davon sprechen, dass er unter uns ist. Obwohl er es ja eigentlich gar nicht ist, so wie ich hier bin. Aber dennoch. Deshalb kann der Hebräerbrief am Ende wie selbstverständlich in einen Haufen Erinnerungen und Mahnungen und Korrekturen und Hinweisen fast wie beiläufig einstreuen, Jesus Christus gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ja, weil das so selbstverständlich ist, weil er eben von Zeitalter zu Zeitalter, von Tag zu Tag an unserer Seite ist. Und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Damit ist die Ewigkeit erklärt. Damit brauchen wir heute Morgen keine weiteren Antworten mehr. Und wenn wir jetzt noch mehr Fragen haben, dann ist das durchaus gut, wenn viele Fragen gestellt wurden. Auf die Ewigkeitsfrage aber müssen wir eine Antwort geben. Und diese Antwort geschieht im Hier und im Jetzt. Und die können wir geben, weil wir dazu alles empfangen haben. Und Jesus sagt, ich komme wieder. Ich komme wieder, handelt bis dahin mit den Talenten, die ihr von mir bekommen habt. Amen.